Wenn man den letzten Podcast mit dem Patrick Arneke gehört hat, dann hat man, glaube ich, gemerkt, Begründungen von Strafbefehlen und auch von Urteilen sind ein gewisser Triggerpunkt bei mir als Strafverteidiger. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ein gutes Urteil ist ein verständliches Urteil. Urteil richtet sich nicht nur an Juristinnen und Juristen, sondern vor allem und primär müsste das an die Betroffenen gerichtet sein. Also die Beschuldigten, die Geschädigten und auch die Öffentlichkeit. Obwohl das so ist und das ja eigentlich allen auch klar ist, sind Gerichtsurteile in Strafsachen häufig so formuliert, dass die eigentlichen Adressaten das kaum verstehen können. Also es braucht einen Übersetzer in einer Person von einer Anwältin oder einem Anwalt, der da die juristische Sprache in eine allgemeinverständliche Sprache übersetzt. Also statt dass man die Sprache und die Strukturen an Nicht-Juristen ausrichtet, und man weiß ja ganz genau, wer da die Adressaten sind, mit welchem Bildungshintergrund, sind Urteile so abgefasst, dass sich eben an ihresgleichen wendet, also auch an studierte Juristinnen und Juristen. Im Ergebnis führt das dazu, dass Urteile schlicht und einfach unverständlich sind und das tut letztendlich die Legitimation von der ganzen Strafjustiz gefährden. Wenn die Betroffenen, wenn die Öffentlichkeit nicht mehr versteht, nicht kann nachvollziehen, dann leidet das Vertrauen in die Gerechtigkeit von so Urteilen. Und letztendlich ist es gerade in einer Strafjustiz, wo man ja jemandem sagt, du hast etwas falsch gemacht, wir tun dich darum bestrafen, du musst das in Zukunft anders machen, ist ja eigentlich die Verständlichkeit das oberste Primat. Und ich glaube auch und bin sicher, wenn man jemanden verurteilt, dann muss man dem klar, einfach und deutlich können sagen, warum man das so sieht. Und nur dann kann die andere Person überhaupt in eine Akzeptanz gehen, das Urteil hinterfragen und wenn er nicht einverstanden ist, das halt auch über die Instanzen hinweg weiterzuziehen und zu diskutieren. Also die primäre Aufgabe von einer Strafjustiz ist doch sicher, dass sie verstanden wird. Tatsächlich ist es ja oft so, dass selbst wir Juristinnen und Juristen das Urteil nicht verstehen. Es werden ellenlange Urteilsbesprechungen verfasst, wo man darüber diskutiert, was hat das Gericht damit gemeint. Und wenn selbst Fachleute erst nach längeren Kommentaren und Kristallkugeln lesen, versuchen zu erklären, wie denn ein Urteil gemeint könnte sein, also spätestens dann muss ja jedem dämmern, dass wir da auf einem Holzweg sind. Ein Entscheid darf nie einfach ein Rätsel sein, das nur Eingeweihte lösen können. Und das bedeutet jetzt nicht, dass die Urteile hunderte von Seiten sein müssen. Weil wenn ihr mal wirklich so ein Strafurteil lest, dann seht ihr, dass der zuerst ellenlange Zusammenfassungen hat, was alles schon in den Akten steht. Und dann besteht es vor allem aus Textbausteinen, die einem erklären, wie denn so ein Gericht Aussagen würdigt und. Alles Beigemüse, das man eigentlich ersatzlos weglassen kann, sondern man kann dann direkt auf den Punkt zusteuern und sagen, warum sind wir der Meinung, du hast dich strafbar gemacht? Warum sind wir der Meinung, dass die Punkte, die du zur Verteidigung vorbringst, eben nicht ziehend? Warum wir das anders sehen? Das ist eine eigentliche Denkleistung, die man eben für jedes Urteil neu machen muss und halt auch anstrengend ist. Und man muss selbst aus der Deckung, weil man halt klar sagt, warum man etwas so sieht. Mit dieser Episode versuche ich, das Bewusstsein für das wirklich grosse Problem mal zu schaffen und zugleich vielleicht auch darüber nachzudenken, wie könnte man es besser machen. Also warum sind Urteile so schwer verständlich? Meist liegt es an einer Kombination aus sprachlichen, strukturellen und inhaltlichen Problemen. Fangen wir mal an mit dem sprachlichen Fallstrick. In Urteiltexten wimmelt es oft von komplizierten Formulierungen. Also es hat endlose Schachtelsätze. Da müsste ja die einfache Faustregel lauten, eine Idee, ein Satz. Kurze Sätze zwingen zur Präzision und halten die Aufmerksamkeit vom Leser. Aber das bedingt natürlich, dass du, wo schreibst, auch ganz genau weißt, was du da eigentlich schreiben willst. Denn sehr schwer verständlich ist natürlich auch der Nominalstil und vor allem die Passivkonstruktionen, die in der Justiz Text durchweben. Also wenn immer möglich, sollte man da aktive Formulierungen verwenden. Also mir würdiger Beweis wie folgt ist deutlich lebendiger und klarer, als es wird jetzt im Folgenden eine Beweiswürdigung vorgenommen. Und ich empfehle wirklich, dass man da den Sprachverständlichkeitsindex von Patrick mal auf die eigenen Texte anwendet und einmal dann ausprobiert, was bedeutet die verschiedenen Sprachniveau. Was bedeutet das hinsichtlich der Sprache? Also für mich ist das ein krasser Augenöffner gewesen. Wir sind uns gar nicht bewusst, wie kompliziert wir schreiben, weil wir halt tagtäglich mit so Text konfrontiert sind. Ein weiteres grosses Problem ist natürlich Fachjargon. Also unsere juristischen Fachtermini wie subsumieren, wie adäquat kausal, wie zum Beispiel auch eventuell vorsätzlich. Das ist ja ohne Erklärungen für einen Adressaten nicht verständlich. Wir haben nicht umsonst ein 5-jähriges Studium, mindestens ein Jahr Praktikum und dann nochmal eine Anwaltsprüfung gemacht. Und das schlägt sich eben auch in unserer Sprache nieder. Und was für uns nach 6, 7, 8 Jahren intensivste Auseinandersetzung mit Jurisprudenz für völlig simpel und normal erscheint, bedeutet noch lange nicht, dass das allgemein verständlich ist. Natürlich verlangt juristische Feinheit teils technische Begriffe, aber die sollte man, wenn sie unvermeidlich sind und man sie verwenden muss, dann sollte man das behutsam erklären. Einfach schreiben, verständlich schreiben, geht halt mit ganz, ganz viel Arbeit einher. Dann sind wir eben bei diesen Textbausteinen. Das kann ich vielleicht so übersetzen für Laien. Das sind einfach Floskeln. Das ist so eine Behördenprosa. Die Phrasen tragen überhaupt nicht zur Klarheit bei. Die sind auch in jedem Urteil gleich. Und das ist so wie ein sprachlicher Nebel. Und irgendwo in dem sprachlichen Nebel muss man dann die eigene Denkleistung vom Entscheider, vom Gericht, vom Staatsanwalt, der einen Strafbefehl rauslässt, muss man die eigene Denkleistung mühsam suchen. Also ich bin der Meinung, Textbausteine haben in einem Urteil nichts zu suchen. Ein Trick dabei ist, und ich versuche, wir Anwälte stehen natürlich bei einem Plädoyer eigentlich von der gleichen Problematik. Und dort tragen wir vor, das heisst, es ist dann gehörte Sprache, das muss nochmal einfacher sein. Und ein guter Trick ist, dass man sich einmal vorstellt, man müsste jetzt den Urteilssachverhalt, meine Entscheid, meine Urteilsbegründung, müsste ich, sagen wir, meiner Großmutter erklären, die mit Juristerei sonst gar nichts am Hut hat. Welche Wörter würde man wählen? Welche Satzstrukturen? Also was man mündlich klar ausdrucken kann, das gelingt einem ja dann auch schriftlich festzuhalten. Sitze mal in einer Gerichtsverhandlung und lass dir mal die Urteilsbegründungen an, wenn es einmal nach dem Hauptverhandlungsurteil mündlich eröffnet. Wie viel nimmst du einmal mit? Wie viel hast du wirklich verstanden? Es gibt Richterinnen und Richter, die machen das super. Und es gibt Richterinnen und Richter, da kannst du nicht wirklich folgen, da bist du nachher so gescheit wie vorher. Also auch diesen Punkt findet in der Juristenausbildung, in der Ausbildung von unseren Entscheidträgern überhaupt keine Gewichtung. Ich finde auch wichtig, dass ein Urteil auf den Punkt kommt, also nicht rumeiert. Was klipp und klar ist, muss man ja nicht dreimal sagen, sondern es überzeugt viel mehr, wenn das logisch stringent einem dargelegt wird. Auch da ist natürlich, wenn man ein Plädoyer zum Beispiel schreibt, verfällt man eigentlich auch ein bisschen die Problematik, dass man etwas sagt und dann nochmal sagt und nochmal sagt, ein bisschen anders. Und mit einem gewissen Abstand, wenn man es dann durchliest, merkt man, ah, ich sage da eigentlich dreimal das Gleiche, aber es tönt halt schon noch gut und dann steht man vor einem Problem, killing your babies. Also es fällt einem dann sehr schwer, durch all den Aufwand, den man rein investiert hat, das Zeug einfach zusammenzustreichen, das Zeug auch zusammenziehen, was eben auch nochmal sehr viel Arbeit beinhaltet. Das sehen einmal Gerichte auch nicht, wenn es dann der Anwalt zusammenkürzt, weil ja sein Plädoyer nur, Anführungsschlusszeichen, 10 Seiten hatte oder 15 Seiten. Aber dass das vielleicht im ersten Entwurf mal 30 Seiten hatte und nochmal einen ganzen Tag Arbeit gekostet hat, um das auf den Punkt zu bringen, Überzeugung zu schaffen, Zeug zusammenziehen, Argumente schärfen, das wird natürlich dann die Arbeit wird natürlich nicht gesehen. Indem das eben Gerichte das nicht sehen, gehe ich davon aus, dass sie das eben selber nicht so handhaben. Also das Hinschaffen auf logische Stringenz, Redundanzen vermeiden und vor allem auch schauen, dass Schlussfolgerungen wirklich Schlussfolgerungen sind und nicht bloß Wiederholungen von dem, was man schon gesagt hat. Also jeder Satz, der nichts Neues beiträgt, kann ersatzlos gestrichen werden. Und dadurch gewinnt der Text an Dichte und Verständlichkeit. Und darum ist eben nicht mehr Textbaubestein gleich besser. Denn ein weiterer Aspekt ist Perspektive. In denen, wo so Urteile geschrieben werden, die werden oft in der dritten Person oder im Passiv geschrieben. Also der Anklagte hat sich aus der Stand gesehen oder es ist festgestellt worden. Da wäre es natürlich auch gescheiter, man würde einen direkten Ton wählen. Also es wird am Beschuldigten zur Last gelegt oder der Beschuldigte hat. Wobei dann eben die Frage ist, muss man überhaupt von den Parteien als Beschuldigte, als Geschädigte reden und nicht direkt mitnehmen. Und auch, um ein Missverständnis vorzubeugen, also klar und deutlich schreiben heisst natürlich nicht respektlos oder flapsig. Also man kann zugleich höflich sein und verständlich formulieren. Dann zu den strukturellen Mängeln. Auch ein Aufbau von einem Urteil spielt eine zentrale Rolle für die Verständlichkeit. Ein Urteil braucht einen klaren roten Faden. Und da haben wir irgendwie wie zwei Probleme, nämlich ein zu viel an Struktur oder ein zu wenig. Grundsätzlich fängt das dabei an, dass ein Urteil kaum gegliedert ist. Also man findet nicht einmal ein Inhaltsverzeichnis. Und auch das Layout macht einem ja nicht wirklich an, die Bleiwüste nicht zu lesen. Also sucht man als Leser verzweifelt nach Orientierung. Aber wo sind die eigenen Denkleistungen vom Gericht, wo man quasi die langen Ausführungen zum Sachverhalt, wo man einfach die Akten zusammenfasst und dann da Rechtstheorie vor sich gibt. Wo wird das zusammengezogen? Wo sind die Argumente, die wirklich zu dem Urteil hingeführt haben? Also, dass man da Absatz für Absatz ohne Überschriften und Zwischentitel hat, macht die Sache ganz und gar nicht einfach. Die fixen Gerüste, die wir ja kennen, der Raubraum, Sachverhalt, Erwägungen, das sind die Haupttitel, aber innerhalb von denen, je nach Umfang von einem Straffall, je nach Komplexität und verschiedenen Sachverhaltskomplex, bietet sich natürlich an, dass man da weiter untergliedert. Und ich finde es übrigens auch für den, der schreibt, ist es natürlich dann auch viel klarer und er macht sich auch viel mehr bewusst, wo bin ich jetzt genau, mit was setze ich mich auseinander. Also ein zu schlichtes gegliedertes Urteil ist ein Textdschungel. Es ist immer die grosse Kunst, für jeden konkreten Fall die passende Struktur zu finden. Also nicht zu simpel, aber auch nicht zu künstlich kompliziert. Kohärenz ist ein weiteres Zauberwort. Also jeder Abschnitt in einem Urteil sollte einen klaren Zweck haben und mit dem Folgenden logisch verknüpft sein. Wichtig dünkt mich auch, dass man unwesentlich weglässt. Also es gibt Urteile, die verlieren sich in völligen Nebenaspekten, indem sie eben die Strafakten umfassend zusammenfassen oder die prozessuelle Vorgeschichte überseiten. Das liest kein Mensch, das schreibt man nur für sich selber. So viele Einzelheiten sind einmal für den Entscheid, finde ich, gar nicht relevant. Also jede Abschweifung in der Struktur mindert Klarheit. Es ist noch gar nicht klar, warum wird jetzt das da ausgeführt und dann hinten überhaupt nicht verarbeitet, überhaupt nicht irgendwo zusammengezogen. Also ist es jetzt doch von Bedeutung gewesen oder eben doch nicht? Ich würde da doch den Grundsatz neu erleben, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also alles Wesentliche muss drin sein, alles Unwesentliche soll aber auch draussen bleiben. Die Zeit soll man lieber nutzen für die Verständlichkeit und auch wirklich auch für die Schärfung der eigenen Argumente, warum man zu dem Urteil gekommen ist, wie man es eben auch gefunden hat. Problematisch ist auch, wenn die Gewichtung nicht stimmt. Also irgendein Nebenpunkt sollte im Urteil nicht mehr Raum hinnehmen als die Hauptfrage. Also wenn in einem Prozess, sagen wir ein Alibi, ein zentrales Thema ist, dann verdient natürlich die Beweiswürdigung zu dieser Alibi-Frage eine ausführliche Aufmerksamkeit und nicht irgendwelche unstrittigen Punkte. In einem verständlichen Urteil sollte man förmlich spüren, was ist wichtig, was ist die zentrale Frage gewesen und warum sehen wir das als Gericht so. Also das Wesentliche muss klar ausgearbeitet werden und zum Wichtigen knapp abgehandelt oder ganz weggelassen. Es ist ja auch wie bei einer Prüfung, da muss man ja ganz klar Wichtigem vom Unwichtigen unterscheiden. Und das ist der Kern von einer klaren Struktur. Neben der Sprache und dem Aufbau spielt auch der Inhalt eine zentrale Rolle für die Verständlichkeit. Da sind wir wieder bei der Diskussion von der Überfrachtung mit Details und Ausführungen, wofür die eigentliche Entscheidung irrelevant sind. Ich habe das Beispiel oben schon genannt, der ungefilterte Sachverhalt. Also da besteht einfach auf Seitengericht die Versuchung, einfach alles wiederzugeben, was in den Akten steht. So nach dem Motto, viel hilft viel, aber es ist eben das Gegenteil der Fall. ein überforderter Leser und es lenkt vom Kern ab. Man sollte nicht einfach seitenlang Aussagen wiedergeben, sondern das versuche in wenigen Worten das Wichtigste zusammenzufassen. Das Wichtigste im Hinblick auf die Entscheidfindung. In einem Urteil ist die kostbare Zeit immer die Aufmerksamkeit vom Leser. Sollte man in die Beweiswürdigung und in die rechtliche Subsumption investieren und dort sich wirklich Mühe zu machen, versuchen, so verständlich wie möglich zu erklären, warum man es eben sieht, wie man es sieht und warum man die Argumente, die der Beschuldigte vorbringt oder wie er seinen Anwalt, Anwältin vorbringen lässt, das nicht für stichhaltig erachtet. Diese Unding sind theoretische Exkurse, so wie die Richterinnen und Richter ganz ungern haben, wenn ihnen die Anwälte über Seiten erläutert, wie denn die Rechtslage ist. So kann man das gerade zurückspiegeln. Man muss auch hier nicht seitenweise uns die Rechtslage erklären. Wir brauchen keine Rechtsausführungen, keine Rechtsbelehrungen, die wie eine Vorlesung anmuten. Sondern auch hier muss man in einfacher Sprache einem Adressat adäquat erklären, was denn da die Voraussetzungen sind und warum man das für erfüllt erachtet. Und das ist mir natürlich bewusst, wenn du da Gerichtsschreiber bist oder Auditor, da mühsam hast du so Rechtsabklärungen machen, dann möchtest du natürlich dein Wissen auch präsentieren und das wiedergeben. Aber auch da, der Anwalt muss es nicht erklären und der Beschuldigte muss es schon erklären, aber nicht in dem Fachjargon, wie es du jetzt dir aus den Büchern erarbeitet hast. Also man muss in den Urteilen nicht das ABC von der Rechtskunst beibringen. Ein inhaltlich gutes Urteil konzentriert sich auf den Streitpunkt vom Fall und klärt dann präzise, warum man eben den Tatbestand für erfüllt oder nicht erfüllt erachtet. Der zentrale Punkt ist wahrscheinlich auch aufgelegt durch Vorsicht. Also man packt Vorsicht gleich mal alles rein. Das sieht man auch bei Gutachten. Da wird im Detail einem alles erklärt, was in den Akten steht, in der Vorstellung, dass denn das für das Rechtsmittelverfahren relevant sein könnte. Aber ich denke, die Angst vor der nächsten Instanz darf nicht dazu führen, dass man aus dem Urteil einen Gedankenhalter macht. Also man sollte immer für den aktuellen Fall und die unmittelbaren Beteiligten schreiben und nicht für ein hypothetisches höheres Gericht. Weil umgekehrt denkt, wenn der Beschuldigte dieses Urteil selber verstehen kann, kann nachvollziehen, warum es zu dem Urteilsspruch gekommen ist, dann ist die Legitimation und damit auch die Akzeptanz eine viel höhere. Und vielleicht ist auch die Flut von Rechtsmitteln ein bisschen darin geschuldet, dass man einfach nicht recht versteht, was dort die Justiz einmal entscheidet. Und man will eben gehört werden, man will, dass man mit eigenen Argumenten gerieben wird. Und wenn man das sich nicht findet, ja, dann muss man ja zwangsläufig das der nächsten Instanz vorlegen. Und ich denke auch, dass die höhere Instanz, wo ja noch viel mehr Aktenthek über Aktenthek wälzt und noch weniger Beweisabnahmen vornimmt, die schätzen ja sicher auch eine präzise und klare Erwägungen viel mehr als ausschweifende Ausführungen. Dann nochmal ein Hinweis, je länger und komplizierter ein Urteil ist, je weniger klar es ist, desto mehr Angriffspunkte tut es letztlich auch bieten. Also Kürze könnte richtig sehen. Eine grosse Stärke sein. Dann steht man auch zum eigenen Entscheid, ohne sich hinter seitenlangen Relativierungen und Unverständlichkeiten zu verstecken. Also klar und einfach sagen, was Sache ist und dazu stehen. Da sind wir auch gerade beim nächsten Punkt, den ich auch schon angesprochen habe, dass man sich hinter dem Gesetz oder hinter den Textbausteinen versteckt. Also dass man vor lauter Textbausteine und Gesetzeszitate und formelhafte Wendungen der eigentliche Entscheid völlig verschwindet. Meiner Erfahrung nach ist das bei sehr vielen Urteilen der Fall. So wie wenn der Verfasser sagen will, schau mal an, ich tue ja nur das, was das Gesetz mir vorgibt. Also dass man wie als Gericht unsichtbar bleibt in der eigentlichen Urteilsbegründung. Und dann tut man ja so, wie wenn man einfach automatisch aus Gesetz und Rechtsprechung zu einem Urteil würde finden. Und es wird ein bisschen unterschlagen, dass eben jeder Entscheid von den Menschen geprägt ist, die diesen Entscheid fällt. Der genau gleiche Sachverhalt, einfach eine andere Gerichtsbesetzung, führt zwangsläufig zu einem anderen Urteil. Also das Urteil muss unbedingt erkennen lassen, warum das Gericht so entscheidet, wie es eben entscheidet. Und das in eigenen Worten und nicht in Bleiwüsten und Gesetzeszitaten und Textbausteinen. Also Klarheit bedeutet Fokus aufs Wesentliche. Jeder Teil vom Urteil soll einen ganz konkret erkennbaren Zweck für die Entscheidung haben. Dazu gehört aber auch, dass man die Punkte von der Verteidigung, die man verwirft, eben auch abhandelt und nicht einfach totschwiegt. Alles, was keinen Unterschied macht für das Ergebnis, kann man straffen oder streichen. Man muss schauen, dass man die Urteile nicht mit Unwesentlichem überfrachtet und dadurch unlesbar und unverständlich macht. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.